24 Birds of People.
Now in season 12.
Presented by ReGuest. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 12 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by ReGuest, dem digitalen Zimmerverkäufer für das Hotel der Zukunft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. Gast in Season 12 ist Christian Eichlehner. Er ist seit 21 Jahren Trader, hält Seminare, ist der Börsenhändler.at und hat vor kurzem auch die Börsenhändlerprüfung an der Wiener Börse gemacht und geschafft, Christian.
Ja.
Herrlich. Herzlich willkommen bei mir im Studio. Wir haben uns kennengelernt vor wenigen Wochen am Börsentag in Wien. Danke, dass du mich da angesprochen hast. Tolle Geschichte. Karriere, Werdegang mache ich heute ein bisschen alternativ. Du bist Manager in einem DAX-Konzern, bist seit 21 Jahren, wie ich gesagt habe, am Aktienmarkt tätig, machst das halt nicht hauptberuflich. Wir lassen den Brotberuf weg und reden nur über die Aktien. Ja, was war damals das Motiv, einzusteigen in die Materie?
Ja, also hallo Christian, ich freue mich, dass ich da sein kann.
Jetzt habe ich dich so niedergeredet, gell?
Gar nicht, ist alles okay. Gut. Deine Frage, wie bin ich zur Börse gekommen, war irgendwie eine Notwendigkeit, kann ich sagen. Ich war so im Jahr 2003 recht viel im Ausland unterwegs und durch das Ausland, also Rumänien, Bulgarien und so weiter, wo man auch nicht recht viel Geld ausgeben kann, ist irgendwie mit der Zeit, war der Projektleiter, recht viel Geld übrig geblieben. Und gleichzeitig habe ich eine kleine Erbschaft gemacht und dann war halt die Notwendigkeit da, sich irgendwie damit zu beschäftigen. Und so bin ich dann auf die Börse gekommen. Mhm. Das hat mich dann nicht mehr losgelassen.
2003 war ja nicht das schlechteste Jahr. Wir haben den Einbruch der Tech-Bubble schon hinter uns gehabt und dann sind eigentlich die Märkte gut gegangen in diesem Jahr 2003, dann 4, 5, 6, bis Lehman halt, ne?
Genau, also es ist nach oben gegangen, jeder Tag war eine Freude mehr.
Schon.
Und bis man halt irgendwann so beim 2008er Jahr, 9er angekommen ist. Und dann hat man gesehen, dass Börse auch ein anderes Gesicht haben kann.
Mhm. Mich hat es da auch vom Schiedsrichterstuhl gehauen und alle, die ich kenne. Also alle sagen rückwirkend, 2008 war das Schlimmste, was wir je gesehen haben, weil wir nicht gewusst haben, wie es mit uns überhaupt weitergeht als Branche damals. Ja. Das hat nur den Kapitalmarkt betroffen, 2022 oder 2020, die Pandemie hat uns alle betroffen. Ja.
Also in der Zeit, in der ich mich mit Börse beschäftige, hat es ja verschiedene Ups and Downs gegeben. Und was man feststellen kann, ist, dass jede Krise ein bisschen anders ist. Das heißt also, es hat diese Dot-Dot-Com-Blase, die habe ich nicht hautnah miterlebt, sondern halt nur so beim Zuschauen sozusagen. Da hat man ja damals schon geglaubt, okay, also das ist schon das Schlimmste, was einem passieren kann. Dann hat man geglaubt, ab morgen gibt es kein Finanzsystem mehr. Irgendwann ist dann Corona gekommen, wo wir geglaubt haben, wir werden alle sterben. Dann ist der Ukraine-Krieg gekommen und so weiter. Also jeder ist für sich eine neue Bedrohung und fühlt sich so an, als dass man jetzt alles Geld, also alles, alle Wertpapiere wegschmeißen muss, damit man möglichst viel Geld zum Wegrennen hat, bis man dann draufkommt, naja, das ist eigentlich eh nicht so, die Menschheit überlegt sich dann doch was und es wird wieder gut.
Ja, also mit dem heutigen Wissen waren all die Dinge, die du angesprochen hast, perfekte Kaufgelegenheiten natürlich, absolut. Aber im Nachhinein ist man natürlich immer klug und ja.
Also das, was ich in meinen Seminaren auch sage, ist, man hat ja an der Börse eine verkehrte Welt. Mhm. Auf der einen Seite, je mehr du machst, desto schlechter die Performance. Andersrum als in einer Firma zum Beispiel. Oder je mehr du Angst hast, desto eher ist es eine Kaufgelegenheit. Insofern, wenn es wieder passiert, das Wichtigste ist, dass man dann nicht davonläuft, sondern zumindest, ob man wirklich dann kauft,
sofort die Rettung.
Das ist halt, genau, passt gleich dazu, die passt Rettung gleich dazu, hier im Hintergrund. Also wie gesagt, wenn man, ob man den Mut hat, dann auch wirklich zu kaufen, sei einmal dahingestellt. Aber zumindest sollte man nicht verkaufen. Ja. Das, glaube ich, sollte man einmal sich mitnehmen.
Wir haben ja einen großen Sprung jetzt gemacht. Du hast von Seminaren gesprochen. Du warst auch am Börsentag Wien, wie ich gesagt habe, als Seminarvortragender dort tätig. Was war da dein Thema?
Also mein Thema ist, dass ich vor allem jungen Leuten zeigen will, dass man ganz entspannt mit, auch ohne CEO zu sein oder irgendein Riesengehalt zu haben, relativ locker zum Millionär werden kann, indem man zum Beispiel konsequent einen Sparplan bespart, eben nicht unterwegs aussteigt. Das heißt, time in the market beats market timing. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man nicht versucht, irgendwelche die Tops und die Bottoms irgendwie zu traden. Und wenn man das beherzigt, dadurch, dass unsere Welt ja darauf aufgebaut ist, dass wir immer ein Wachstum brauchen, damit die Welt stabil bleibt. Ob das jetzt für die Umwelt gesund ist, lassen wir mal dahingestellt. Heute reden wir über Börse.
Mhm. Kann man immer ganz trennen halt. Ne?
Man kann es nicht trennen, ja. Und man sieht es ja auch. Also in dem Moment, wo es Bestrebungen gibt, dass irgendwie, dass es nicht zu einem Wachstum führt, kommen ja schon die Zweifler und sagen, naja, das brauchen wir, glaube ich, doch nicht. Und ob das E-Auto wirklich so gescheit ist und so weiter und so fort. Also das heißt, worauf man sich bei der Börse einigermaßen verlassen kann, ist, dass es einen Aufwärtstrend gibt. Sonst, wie gesagt, sonst wären diese Parteien, die diesen Aufwärtstrend unterbrechen, auch recht rasch nicht mehr gewählt. Ja. Insofern, und die Angst vor einer Rezession ist ja auch immer gegeben, Rezessionsängste, um Gottes Willen. Wobei Rezession nicht mehr heißt als zwei Quartale hintereinander kein Wachstum. Also was soll Schlimmeres passieren?
Ja.
Insofern kann man sich eigentlich ganz gut darauf verlassen für die nächsten Jahre, dass es eben aufwärts geht und dadurch also durchaus von einem Sparplan langfristig sehr gut profitieren.
Und der Sparplan ist natürlich eine Facette. Du hast auch Wikifolios. Da wird es natürlich nicht um einen Sparplan gehen bei Wikifolios. Und du bist auch einer, den Wikifolio immer wieder zu meinen deutschen Kollegen vom Börsenradio hin empfohlen hat. Das ist nach dem Motto, das ist einer von uns, der interviewt werden sollte. Und da gibt es Wikifolios von dir. Eins heißt System nach Eichlehner, so wie dein Nachname. Was kann das Wikifolio und was ist da deine Handelsstrategie?
Also der Name ist eigentlich dem geschuldet, dass ich ursprünglich hatte, das im Original dieses Wikifolio der absolut High Performer geheißen. Und
Eichlehner heißt doch High Performer, oder?
Ja, natürlich.
Auf Englisch, ja, genau.
Aber das hat man mir dann nicht durchgehen lassen, weil es irgendwie ein Versprechen darstellen würde, hat es geheißen.
Ja. Finde ich aber gut, weil die BaFin, die sollen uns schon in Ruhe lassen mit den Wikifolios.
Genau. Und nachdem es ja System nach Lieberman und nach Buffett und nach allen möglichen, habe ich mir gedacht, naja, warum? So schlecht ist es ja eigentlich nicht, dieses Wikifolio. Im Gegenteil, es schlägt ja eigentlich die Indizes. So habe ich es dann nach meinem eigenen Namen genannt. Die Basis ist oder die Idee dieses Wikifolios ist das, ich möchte den bestperformendsten Index schlagen. Das ist mein Anspruch, weil ich sage, für was brauche ich so ein Zertifikat, wenn ich es mit einem ETF sowieso auch die Performance erreiche.
Jetzt muss ich dich aber kurz unterbrechen, weil welcher der bestperformende Index war, weiß man immer erst im Nachhinein. Das heißt, das ist ja immer ein anderer. Ja? Und den möchtest du immer schlagen, immer den Besten?
Ja, aber das, weiß man das erst wäre nachher, schon mein Anspruch. Also sagen wir mal, jetzt irgendwelche exotischen Indizes, irgendwelche CI oder so irgendetwas, davon rede ich nicht. Es müssen schon also irgendwelche, sagen wir mal, Deutschland, USA, also in den sozusagen entwickelten Welten sein. Und da ist der Nasdaq ist eines der besten Indizes, Technologie. Den habe ich bis jetzt auch immer geschlagen. Er ist mir jetzt ein bisschen davon gelaufen, weil ich den Drawdown nicht mitgemacht habe und damit habe ich dann auch irgendwie den Aufschwung versäumt, aber ich bin dabei, ihn wieder einzuholen. aber ich habe auch andere Wikifolios, wo ich das von vornherein, also wo mich der Nasdaq nicht überholt hat.
Aber ich bleibe noch kurz bei dem System nach Erklärung, ja, und knalle mal ein paar Performance-Zahlen hin, die sehr respektabel sind. Also ich sehe hier März 2018 als Start und du hast von 100, wie die Zertifikate beginnen, jetzt in der Mitte einen Kurs von 242, also 142% plus. Das entspricht einer durchschnittlichen Performance von 15,3% pro Jahr. Und wow, ja, großer Respekt, muss man sagen. Heuer ist auch gut gelaufen bis jetzt. Und du bist nahe All-Time High oder fast am All-Time High von diesem System nach Eichlehner. Mhm. Super.
Ich habe dann auch noch ein anderes, das heißt Autom S1. Mhm. Das wird nach einer automatisierten Handelsregel automatisiert bewirtschaftet.
Mhm. Das ist noch jung, Februar 22, klingt nach Ukraine. Oder ist das ein Zufall?
Das ist wirklich ein Zufall, nein. Wahnsinn. Also das hat einfach damit nichts zu tun. Das ist, mhm, das habe ich gestartet aus einer Idee heraus, eine Handelsregel einfach zu definieren, mhm, die automatisiert über eine API-Schnittstelle zu bewirtschaften. Mhm. Und wie man sieht, also das hat im letzten Jahr also 100% plus gemacht in einem einzigen Jahr. Also ich bin auch mit dem sehr zufrieden, muss ich sagen.
Ja, du hast eine Performance per anno von 23,8%, auch da.
Ja, da muss ich aber eines dazu sagen. Ich habe begonnen mit der Regel, die ich heute habe. Mhm. Dann habe ich gesehen, ah, das geht super. Ich probiere es mal genau das Gegenteil von der Handelsregel zu machen. Mhm. Und nachdem ich das eigentlich gar nicht publizieren wollte ursprünglich, dann habe ich mal das Gegenteil gemacht, habe gesehen, das geht gar nicht. Habe das ein Jahr lang so laufen lassen, dann habe ich die alte Regel wieder eingesetzt und seit der Zeit fährt es wieder in die Höhe wie verrückt. Mhm. Also das liegt daran, sonst wären es deutlich mehr Prozent pro Jahr.
Und dann sehe ich da auch noch ein Wikifolio, das nicht investierbar ist. Das heißt Chart, Outperformance, Fundamental, Top, Business, Best oder so. Da sind lauter Abkürzungen drin. Was steckt da dahinter?
Also das soll eine Symbiose sein von Fundamentaldaten, also Beurteilung der Einzeltitel nach Fundamentaldaten und die Auswahl dann aber schon nach der Charttechnik, also wie, dass sie den Benchmark-Index outperformen. Das ist hier eine zweite Voraussetzung und auch das schlägt den Nasdaq relativ spielerisch. Mhm. Ich würde eines vielleicht noch gerne ergänzen, warum mache ich diese ganzen Wikifolios? Nachdem ich ja gerne Seminare halte, weil über alles, was man sehr erfolgreich ist, redet man gern und ich halte halt gern Seminare zu diesem Thema, also nicht über Wikifolios, sondern über Veranlagungen. Und da ist mir immer wichtig, die Frage zu beantworten, kann er das oder redet er nur drüber? Weil sehr viele, die sich anmaßen, irgendjemandem etwas zu erklären, wenn man sich dann anschaut, wie denn seine echte Performance in einem Fonds oder sowas ausschaut, dann sage ich, naja, okay, also was will mir der jetzt erklären? Und damit ich also eine gewisse Legitimierung habe, meine Kompetenz unter Beweis zu stellen, und schließlich geht es nur an der Börse im Endeffekt darum, dort Geld zu verdienen. Und da will ich einfach zeigen, ja, okay, ich kann's. Deswegen habe ich auch die Börsenhändlerprüfung gemacht.
Warte, da komme ich dann noch dazu. Ich bleibe noch kurz bei Wikifolio. Wolltest du sagen, ich mache das genauso wie du als Journalist. Ich habe seit 2002 ein öffentliches Musterdepot jetzt 1080% plus gemacht, habe keine analysierte Performance jetzt per anno parat. Aber für mich ist das auch wichtig, nicht nur laut aufzuschlagen und gerade als Journalist hast irgendwann alles einmal behauptet und dann kommt dein Archiv und du sagst, ich habe recht gehabt. Ja, nur ich glaube, dass nur eine langfristige Performance zeigt, was man drauf hat oder auch nicht drauf hat. Und je langfristiger, desto besser. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, denn ich bleibe noch bei Wikifolio und möchte dir noch was hinknallen noch. Genau, weil ich nämlich noch erwähnen wollte, dass du fünfmal im Börsenradio beim Peter Heinrich und Andi Groß zu Gast war, dann nominiert Wikifolio immer Trader, die Wikifolio selbst interessant findet. Zuletzt warst du zu Gast am 10.04. sehe ich da gerade im Archiv. Und da gibt es einen tollen Titel. Die Deutschen können das immer beim Titeln. Das blöde Stop-Loss hat mich viel Geld gekostet. Christian, ein paar Worte dazu bitte.
Ja, also ich glaube, das ist
Programm, ne?
Eine wesentliche Erkenntnis. Ich habe also am Beginn meiner Börsenkarriere sehr viele Seminare gemacht und da haben sie alle erklärt, dass es ganz wichtig ist, die Stop-Losses zu beachten. Mhm. Und das habe ich dann auch probiert. Und ich kann nur sagen, also mit so viel Geld wie mit diesem depperten Stop-Loss.
Genau, schimpfen wir das Stop-Loss. Ich bin eh auch dabei.
Nein, für wirklich, also man kann es nicht anders sagen. Ja. Ich meine, ich will es nicht generell verteufeln. Also es gibt Situationen, wenn man gehebelt unterwegs ist oder sowas, dann braucht man das. Ja. Aber für Investments braucht man es nicht. Und da ist vielleicht die Erkenntnis ganz wesentlich, dass man sagt, eine Aktie, was ist eine Aktie? Eine Aktie ist eine Beteiligung an einem Unternehmen. Also es ist ein Beteiligungspapier im Gegensatz zu Anleihen, die ein Forderungspapier sind. Aber ein Beteiligungspapier, wo ich also wirklich im Eigenkapital des Unternehmens drin bin, soll heißen, es gehört ein Teil des Unternehmens, gehört mir. Mhm. Und so muss man einfach herangehen an Aktien, wenn man jetzt sagt, ich beteilige mich an Coca-Cola oder was auch immer, dann nur deswegen, weil das jetzt da um 10% runtergeht, gleich alles wegschmeißen, das ist nicht der richtige Approach für eine Aktienbeteiligung. Und deswegen sage ich, dort hat ein Stop-Loss einfach auch nichts zu suchen. Ganz im Gegenteil, ein reduzierter Kurs kann ja auch ein guter Einstieg sein. Das darf man nicht zu oft machen und nicht zu knapp hintereinander. Also ich sage jetzt einmal, da müssen, weiß ich nicht, so 10-15% zwischen einzelnen Einstiegen drin sein, sonst und auch nicht öfter als 3-4 Mal, sodass also die Einzelposition im Portfolio nicht mehr als 5-6% ausmacht, damit man kein Einzelrisiko hat. Aber wenn man das beachtet, dann hat man eigentlich immer eine Freude. Wenn es runtergeht, hurra, ich kann nachkaufen. Wenn es raufgeht, hurra, ich bin dabei. Also was will man mehr?
Perfekt, ja. Also ich finde es toll, 5-mal beim Börsenradio ist eine Auszeichnung. Würdest du dich als Trendfolger bezeichnen?
Absolut, absolut. Ja. Also vielleicht hier auch eine ganz interessante Geschichte. Ich habe gute Freunde, die sehr, sehr viel Geld in die Börse stecken und Millionäre sind. Und die für mich als Trendfolger, die sagen immer, ja, also das mit dem Trendfolger, das ist nicht so gut und du musst also unterbewertete Aktien suchen und was weiß ich. Und wenn man sich die Performance dann anschaut, die unterbewerteten Aktien dann zusammenbringen, die sind nicht so toll. Warum? Unterbewertete Aktien kann man dann finden, wenn jetzt die Masse in Panik gerät und alles wegschmeißt, dann vielleicht schon. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, normal eine unterbewertete Aktien sucht, dann sind das Aktien, die halt nicht gern gekauft werden. Soll heißen, die werden auch nicht unbedingt steigen, weil es einen Grund hat, dass die da unten sind. Entweder sind es super Unternehmen, aber keiner will sie haben, weil sie nicht in Mode sind oder warum auch immer. Oder sie haben irgendein Problem, dann will sie auch keiner haben, dann will ich es auch nicht. Also das heißt, diese Trendfolger und Dauerläufer, die sind einfach, trotzdem kann man nichts anderes sagen, als die Performancebringer.
Jetzt habe ich dich mehrmals unterbrochen bei der Aussage hin zu dieser Börsenhändlerprüfung. Das ist bei mir, glaube ich, ein halbes Leben her, damals noch in ganz anderen Prozedere. Ich habe eben vorher die Stromhändlerprüfung gemacht als 55-Jähriger, hat riesig Spaß gemacht. Du hast heuer als 63-Jähriger, darf ich sagen, haben wir im Vorgespräch so gesagt, die Börsenhändlerprüfung gemacht. Wie ist da dabei gegangen? Was waren deine Erwartungen und war es leichter oder schwerer, als du glaubt hast?
Also es war deutlich schwerer, als ich geglaubt habe. Das muss man schon sagen. Das ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Prüfung.
Gehört auch so, ne? Ist auch eine Auszeichnung.
Ja, also geschenkt kriegt man es nicht.
Ja.
Es sind über 1000 Seiten, die man relativ genau, weil diese Multiple Choice richtig gestellt sind, ja. Es schauen immer alle Antworten ziemlich richtig aus. Und man muss dann genau.
Ernst für die Nicht-Wiener heißt so viel wie tricky.
Genau. Ja. Und man muss also wirklich schon relativ sattelfest sein in dem Stoff, dass man dann unterscheiden kann, welches von dieser Antwort ist jetzt richtig. Und ich habe das deswegen gemacht, weil ich sage, wenn ich jetzt Seminare halten möchte, dann soll man auch mir die Kompetenz abkaufen. Und das ist halt so, dass man halt für alles einen gewissen Stempel braucht. Und ich habe auch sehr viel gelernt, das muss ich auch dazu sagen.
Na, das ist doch gut und ich darf herzlich gratulieren dazu. Du hast eine Homepage, der boersenhändler.at, kann man sich vorstellen, werde ich auch in den Shownotes verlinken. Seit wann gibt es die?
Die gibt es erst seit kurzem, die gibt es erst seit ein paar Wochen.
Okay.
Jetzt, wo ich einfach irgendwie, ich bin auch von meiner Arbeit her jetzt relativ flexibel geworden, arbeite jetzt nicht mehr fulltime und möchte mich jetzt komplett auf das Börsenthema konzentrieren, sowohl privat, also ich trade Privatoptionen und Futures und so weiter. Und das macht mir so riesig Spaß. Und ich würde gerne andere Leute in diese Welt der Börse mitnehmen und vor allem auch junge Leute, denen so viel Zeit noch bleibt, eben so einen Zinseszinseffekt auszunützen und auch zu zeigen, dass es nicht schwierig ist und dass man nicht CEO sein muss, um Millionär zu werden. Das ist gar nicht so schwierig. Man muss ein bisschen nur dranbleiben.
Ganz genau. Sehe ich wie du. Und ich bin jetzt auf der Homepage und scroll da ein bisschen herum. Da sieht man mal ein über mich. Dann sieht man die Wikifolios wunderbar, auch die Interviews im Börsenradio. Und jetzt komme ich zum Schulungsangebot. Ich lese mal kurz vor und bitte dich dann um ein paar Worte dazu. Da steht mal modifizierter Sparplan zum langfristigen Vermögensaufbau. Was heißt modifiziert?
Also der normale Sparplan geht ja davon aus, jedes Monat einen bestimmten Betrag. Und der modifizierte macht es so, dass du, sagen wir mal, im Monat 100 Euro und wenn es jetzt also runtergeht, einen bestimmten Prozentsatz runter, also sagen wir 10%, dann nimmst du 200 Euro. Mhm. Das bringt einfach mehr Investment und mehr Geld am Ende des Tages und damit hast du eine gewisse Outperformance. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle ein kleines Promo einbringen. Ich habe ja meine Sparpläne. Und die sind so gut gelaufen, dass ich mir davon auch Wohnungen kaufen konnte. Mhm. Und eine Wohnung ist bei der Josef-Stetter-Straße in der Nähe bei der U-Bahn-Station. Mhm. Da gibt's unten den Obdach-Yoshi und ich bin eben öfter dort, weil ich eben zu dieser Wohnung manchmal hinfahre. Und dann sehe ich die Obdachlosen und die haben immer Zigarette und ein Bier. Und dann denke ich mir, okay, ein Packel Zigaretten, sage ich mal, kostet 5 Euro. Ein Bier, 1 Euro, sind 6 Euro. Mal 30 sind 180 Euro im Monat. Wenn der das 20 Jahre in einen Sparplan investiert, anstatt sich zu vergiften, hat er 200.000 Euro. Ist eigentlich gar nicht schlecht für einen Obdachlosen, oder?
Ist nicht schlecht für einen Obdachlosen. Ich habe da immer zwei Sichten, weil ich merke vor allem bei einigen jüngeren Leuten auf Instagram doch sehr die lustfeindliche Bubble, alles weglegen und Preisvergleiche bis zum Exzess hin, wo man sparen kann, Vergleichsportale, lieber die Billigware kaufen und so. Mir ist das dann auch wieder übertrieben. Also ich glaube, man braucht den gesunden Mittelweg aus schon ein bisschen Leben und auch ein bisschen Geld am Schädel hauen. Aber du hast das gesagt, die Sparpläne sind irgendwie das Comeback des Bausparens für mich, dass man fix was auf die Seite legt, weil wir haben als Gesellschaft das Sparen verlernt, denke ich mal.
Ja, also absolut. Also Bausparen, das war ja immer schon eine fragwürdige Geschichte da mit irgendeiner staatlichen Unterstützung.
Das war ein gutes Geschäft halt für alle, die es gemacht haben damals, ne?
Naja, eher früher. Für die, die es verkauft haben, würde ich glauben.
Die Provisionen waren auch nicht schlecht.
Also, ja. Das waren nicht so die tollen Erlebnisse, sage ich mal. Aber das mit den richtigen, also Aktiensparplan, ja, das geht wie die Deutschen sagen, wie Schmitz Katze weg.
Aktienfundamentalanalyse ist klar. Aktienchartechnik mit hoher Trefferquote. Wie glaubst du, die hohe Trefferquote ausfindig machen zu können und weitergeben zu können?
Also ich trade ja selber täglich. Mhm. Wie gesagt, ich mache sehr viel Optionen, also nicht Optionsscheine, sondern wirklich Optionen.
Über welche Börsen?
Also ich handle an der amerikanischen CBOE.
An der Chicago Board Options Exchange, also an der Börse schlechthin. Wow, ja.
Und dann handle ich auch Aktien im Daytrading oder sagen wir eher im Swingtrading, also über mehrere Tage. Und, woran mache ich die hohe Trefferquote fest? Dass ich kaum Verlierer habe. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, mit voller Hose ist leicht stinken. Wenn alles rauf geht, dann hat man halt viel Gewinner, klar. Aber ich weiß eben auch, wann ich nicht handeln soll. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Skill. Mhm. Ich habe auch eine Trader-Ausbildung gemacht in Deutschland. Und dort habe ich auch viel gelernt, eben auch, wann man nicht traden soll. Und das, ja.
Und wann soll man nicht traden? Das geht in Richtung Behavioral Finance fast schon, ne?
Behavioral Finance, ich arbeite hier nach der Sequenztheorie mit Elliott-Wellen. Mhm. Ich kaufe keine Aktien dann, wenn der Gesamtmarkt oder der Vergleichsmarkt, also ich handle nur amerikanische Aktien, mhm. Wenn jetzt der S&P 500 keinen Long-Vorteil mir bietet, und das kann man eben anhand von sequenztechnischen Indikatoren sehen, dann wird einfach auch nicht gehandelt. Beziehungsweise dann setze ich schon gewisse Trailing-Stops, die mir meinen Gewinn dann absichern, dass wenn das dann also vielleicht einen Rücksetzer gibt, dass ich dann nicht die ganzen Gewinne wieder hergeben muss. Mhm. Dann fliege ich halt damit Gewinn raus, macht auch nichts. Ich finde genug neue Einstiegsmöglichkeiten.
Spannend. Ist da dein Brotjob im Softwarebereich? Schreibst du irgendwie auch einen Vorteil, indem du da kleine Programme schreibst?
Ja, selber? Tatsächlich. Echt ja, wahr? Super. Ja, doch, tatsächlich. Also ich habe schon einiges eben auch programmiert. Jetzt keine Handelsregeln, die ich jetzt direkt programmiere, bis auf dieses Wikifolio. Aber das ist eher nicht zum Programmieren, sondern das ist von TraderFox gibt es den Portfolio-Builder, heißt der. Mhm. Da kannst du quasi die Handelsregeln zusammenklicken. Also da muss man keine Programmierkenntnisse haben. Aber was ich schon mache, ist, dass ich mir so manche so Hilfsprogramme für mein Trading-Log schreibe. Mhm. Oder auch so eine kleine Backtest-Suite mache und so weiter. Also es ist das ganze Programmieren hat schon einen gewissen Vorteil, das stimmt schon.
Und Optionen nur auf der Long-Seite oder auch auf der Short-Seite?
Nein, Long-Short. Also gerade bei Optionen ist ja so, das ist ein anderer Ansatz oder anderes Herangehensweise.
Klar.
Man hat jetzt nicht nur den Short-Put, wo man jetzt irgendwo mehr oder weniger long unterwegs ist für eine Aktie. Mhm. Man kann also Strategien traden.
Abstauberlimit mit Prämie, ne?
Ja, genau. Oder irgendeine Range hat also... Was ich sehr gerne mache, ist Double-Diagonale Strategien auf den S&P. Da muss er halt nur innerhalb einer gewissen Range bleiben und so weiter. Also das sind also
so über Short Strangles oder sowas auch zum Teil?
Short Strangles, ja, eine Kombination aus Short und Long Strangle.
Okay.
Als
Butterfly-Sachen, schön.
Als Earning Trade. Ja. Mhm. Also dann, wow. Wenn du eine hohe Wohler erwartest, beziehungsweise die Wohler eben runtergeht.
Und du erwartest schwarzer sinkende Wohler. Genau,
also ja. Du profitierst von einer einbrechenden Wohler. Nicht?
Ich bleibe jetzt noch kurz beim Abdriften, weil ich es so spannend finde. Wie geht sich das mit den Spesen aus? Das ist nämlich doch eine Sache, wo man dann some of the parts schon schauen muss. Ne?
Naja,
wenn man viele Facetten kauft, so als Strategie da gleich mal 5-6 Vehikel.
Ja, aber ich bin da bei Interactive Brokers, ohne Werbung zu machen, aber die haben also pro Trade ein Dollar oder sowas. Mhm. Also das geht schon, ja. Das ist keine Menge.
Und Bidask ist auf der CBOE auch kein großes Thema, ne? Weil das ist der zweite Faktor neben den Spesen. Dass ein Spread hast, manchmal bei Optionen das Autobus durchfahren kann.
Ja. Also da muss man halt, also das ist ganz anders. Also du kannst zum Beispiel dort definitiv auch nichts mit einem Stop-Loss machen, sonst kegelst du dich permanent raus.
Du kannst auch die Kombi-Limit für die Strategie, ne? Zum Beispiel.
Weil die Spreads einfach sonst so groß sind, du musst dich herantasten. Also du musst sagen, okay, meine Strategie ist jetzt egal, kostet $500. Und da musst halt dann anfangen, also ich bin bereit, also 480, 485, 487 und so weiter, da musst du herantasten, bis du irgendwann einmal kriegst du den Combo, ja. Das ist halt eine ganz andere, also bei einer Aktie hast du ein relativ engen Spread, ja. Also da kannst du wirklich ein Limit reinsetzen und sagen, um das kaufe ich es. Es ist bei Optionen nicht so leicht möglich, also eher beim Verkauf dann, dass ich sage, ich will einen gewissen Zielpreis erreichen, den kann ich ja ruhig reinstellen als Limit. Ja. Mhm. Aber beim Kaufen ist es schwierig.
dass wir jetzt in die Hardcore-Ebene abgedriftet sind, ist meine Schuld, weil ich das Thema so gern habe. Bietest du in deinen Schulungen auch so richtige Einsteiger-Dinge in das Optionen- oder Optionsscheingeschäft an? Wie gesagt, ganz andere Dinge. Ja. Du bist eher bei den Optionen daheim. Bietest du da den Leuten an, die überhaupt keinen Tau haben, aber gescheit sind und sagen, hey, der Christian, der zeigt mir das jetzt?
Ja, sehr, sehr gerne, auf okay. jeden Fall. Also ich bin ein richtiger Freak, kann ich sagen. Ich mache Tag und Nacht nichts anderes. Also ich denke am Abend nicht an den Sandstrand oder sowas, sondern an die nächste Optionsstrategie.
Spannend. Die, und du machst aber auch,
zugeben, ja.
Genau, du machst aber auch so andere Dinge, die wiederum Gold oder Wohnungen noch beinhalten, nur um das ja. Angebot abzurunden. Also es geht durchaus auch um allgemeine Basisthemen. Du hast die wunderbare Adresse christian@derbörsenhaindler.de. Das ist eigentlich, ich bin es nicht, er ist es, er heißt auch Christian, genau. Und ja, willkommen beim.
Zufällig noch frei, ja.
Ja, super. Willkommen beim diplomierten Börsenhändler, heißt die Homepage. Ich werde die Homepage auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Abschließende Frage von mir noch, Christian. Die Wiener Börse. Machst du da irgendwas? Jetzt Richtung, du hast den Kurs hast gemacht, aber handelst du auch Aktien der Wiener Börse?
Also da muss man schon ehrlich sein.
Ja, bitte
drum. Es ist mir nicht nur die Wiener Börse oder Österreich, sondern ganz Europa aktienmäßig einfach zu klein. Nicht, weil meine Beträge so groß sind, okay. sondern weil es einfach in den USA gibt es alles, was Trader so brauchen. Ja. Mhm. Da gibt es ein Fed Fund Tool, da gibt es also die ganzen Tools, die die Trader haben und so weiter. Es ist die Liquidität da und so weiter und so weiter. Also das ist, schau, in Österreich und Europa, wenn da jemand mit Aktien daneben greift, dann sagt man, naja, Spekulant, das gehört einem schon so. In Amerika, wenn du dort Gewinne machst, dann freuen sich die Leute. Mhm. Und das ist auch fürs Pensionssystem dort wichtig. Hier will man alles vom Staat geschenkt bekommen. Das ist ein anderer Ansatz und das spürt man eben auch im Aktienmarkt. Und deswegen bin ich halt aktientechnisch in USA unterwegs, aber ich lebe auch sehr gerne in Österreich und Europa.
Ich würde mal sagen, same hier. Ich veranlage auch in Europa, aber das, was du gesagt hast zum Mindset in Europa in Richtung Geldanlage, kann ich nur voll unterschreiben. So, das war christian@derbörsenhändler.at, seine Homepage, die alle Informationen zu den Wikis und auch die Live-Einstiege in das Börsenradio-Interview bringt, werde ich in den Shownotes verlinken. Christian, ich finde das spannend, was du tust. Danke, dass du bei mir im Studio warst und den Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen Inspiration und Mut mitgegeben hast. An euch da draußen ein Tschüss mal von meiner Seite.
Ja, und auch alles Gute an euch und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns mal wieder.
Tschüss und Baba.